Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Wie versprochen, sind wir soweit und wollen mit euch über das erste Spiel der deutschen Mannschaft bei der Handball-WM sprechen. Am Ende gab es einen Sieg, war aber nicht ganz so klar, wie es doch am Ende dann aussah. Da wollen wir nicht drüber reden, warum es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und was man vielleicht noch besser machen kann. Und natürlich wollen wir auch auf die anderen Partien schauen. Da gibt es nämlich genug auch den March drumherum. Wir haben den ersten Dopingfall bei der WM und natürlich haben wir aber auch ein, zwei Trainerpersonal noch. Deswegen haben wir ein volles Programm, wollen gleich reingehen. Mein Name ist Sebastian Müller und ich begrüße ganz herzlich wieder meinen geschätzten Kollegen Robin Buditz. Hallo Robin.
Ja, hallo Sebastian.
Ja, Robin, lass uns direkt mit dem Deutschlandspiel anfangen. Ich habe es gesagt, 35-28 hieß es am Ende. Aber so richtig deutlich wurde es ja dann erst so ab der 50. Minute. Bis dahin würde ich sagen, es war schon über 40, 45 Minuten noch ein relativ ausgeglichenes Spiel. Und bin ich ehrlich, damit habe ich jetzt so nicht gerechnet.
Ja, das war erstmal ein klassisches Auftaktspiel, ne? Reinkommen, bisschen Unsicherheiten, noch nicht ganz warm miteinander. Und wenn wir nochmal vielleicht auf unsere WM-Vorschau blicken, die wir gemacht haben, so eng habe ich es auch nicht erwartet, muss ich zugeben. Aber ich hatte ja schon damit gerechnet, dass die Polen definitiv der schwierigste und ernstzunehmendste Gegner in dieser Vorrunde werden. Aber nichtsdestotrotz haben sie mich auch positiv überrascht, die Polen. Also ich muss sagen, sie haben nicht schlecht gespielt, während die deutsche Mannschaft gerade zu Beginn natürlich auch das altbekannte Gesicht der Abschlussschwäche gezeigt hat. Weil ich glaube, wir kamen nach 15 Minuten, hatte der polnische Torhüter schon 8 Paraden und dann sieht das Match einfach ganz anders aus, ne? Weil Andreas Wolf hatte zu dem Zeitpunkt 3, als dann der Wechsel auf David Späth kam. Und ist das eine ausgeglichene Torhüterbilanz, führt Deutschland mit 5. Also das ist dann schon, sieht dann schon wieder ganz anders aus. Und diese Abschlussschwäche hat man dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen in den Griff bekommen, sodass es am Ende eine ausgeglichene Torhüterleistung war. Und beide, glaube ich, sogar mit 13 Paraden rausgegangen sind aus dem Spiel, beide Torhüter. Und beziehungsweise David Späth und Andreas Wolf zusammen. Und dann hat man hinten raus nichts anbrennen lassen. Aber wie du schon gesagt hast, war ein zäher Auftakt auf jeden Fall.
Ja, das fand ich definitiv. Also ich meine, das muss man wirklich sagen, also die Polen haben gut gemacht, das möchte ich auch gar nicht unterstellen. Ich finde vor allen Dingen hat das in der ersten Halbzeit sehr gut mehr über Chipchak funktioniert, dem immer wieder den Kreislever finden können. Und wer mich auch sehr positiv überrascht hat, war Ariel Pietraszczyk, so jetzt muss es richtig sein, der Halblinke, der ja immer wieder aufs Tor gezogen ist, immer wieder sich einen Weg gesucht hat durch die deutsche Abwehr und ja, am Ende mit 7 Toren besser Werfer auch ist. Also der hat da wirklich ordentlich gewirbelt, auch mit seiner Größe, aber irgendwie haben wir den so gar nicht in den Griff kriegen können.
Überhaupt keine Lösung gefunden. Ich war, muss ich auch sagen, überrascht vor allen Dingen, weil er klassischer Halblinker gar nicht parallel gegangen gegen Christoph Steinert, was man vielleicht erwarten würde, ne, weil Christoph Steinert dann doch auch gerade einen Größenunterschied gegen Pietraszczyk hat, sondern immer klassisch über die Mitte gezogen und gegen Julian Köster dann auch gegangen. Und selbst Julian Köster hatte jetzt nicht unbedingt die Lösung oder den Block, um Pietraszczyk zu stoppen. Und starke Vorstellung von dem jungen Spieler, muss ich sagen. Hatte ich überhaupt nicht so auf dem Schirm. Und 7 Tore dann mal eben kurz gegen die Deutschen zu werfen, ist natürlich schon auch eine Leistung. Vor allen Dingen auch gerade ins Zeitspiel rein oder so hat Pietraszczyk sich da wirklich stark präsentiert. Aber zum Glück hatten wir auf der Gegenseite mit Renas Uschins wieder ein Pendant, das dann doch nochmal tatsächlich nochmal 3 Tore mehr auflegen konnte und wieder für mich Man of the Match war einfach Renas Uschins.
Ja, ganz, ganz wichtige Rolle auf jeden Fall eingenommen, das muss man sagen. Also ich finde, hat er mich am Anfang ein bisschen schwer getan, Renas. Also ich erinnere mich an eine Situation, wo er frei durch und dann auf den ja, Arm des Standbeins von Morawski wirft. Das war nicht ganz so stark. Aber ansonsten war auf jeden Fall, hat er sehr gut gewirbelt.
Absolut, absolut. Hat sich schwer getan. Aber ich glaube, die ganze Mannschaft hat sich ein bisschen schwer getan am Anfang. Und wenig neben Brenas Uschins noch richtig stark gesehen habe, meiner Meinung nach. Gerade in der ersten Halbzeit, als es nicht wirklich lief und durchgewechselt wurde, als Julian Köster eine Pause brauchte, Luca Stutzke kam überhaupt nicht ins Spiel, war dann aber Luca Witzke. Ich finde, Luca Witzke zusammen mit Juri Knorr gemeinsam auf der Platte und Luca Witzke dann auf der halblinken Position mit einigen wirklich wichtigen und entscheidenden Toren gerade in der ersten Halbzeit, um dran zu bleiben. Und das hat mir richtig, richtig gut gefallen, muss ich sagen.
Ja, mir auch. Also Witzke war wirklich, wirklich ein ganz, ganz wichtiger Faktor in diesem Spiel. Hat wirklich für Wirbel gesorgt, hat Juri Knorr entlastet. Und ich fand auch, Knorr kann dann mit Witzke auch ein bisschen anders spielen, ne, als wenn er dann vielleicht jemand anders neben sich hat. Also ich finde ihn da irgendwie spielfreudiger. Also, weißt du, er kann dann wirklich die Spielsteuerung übernehmen und Juri Knorr kann dann wirklich ein 1 gegen 1 nehmen und dann auch die Tore erzielen. Das hat gerade auch in so einer ersten Halbzeit auch schon über Wasser gehalten offensiv, finde ich, weil da nicht so viel lief. Also da gab es auch teilweise schlechte Pässe, die mit dabei gewesen sind und so. Aber die zwei haben da so noch dafür gesorgt, dass man am Ende doch mit so einem 15-14 in die Pause geht, wo ich so frage, so, also eigentlich, dass wir jetzt mit der Führung in die Halbzeit gehen, das war jetzt so nicht zu erwarten unbedingt.
Nein, das war, ich würde sagen, zumindest schmeichelhaft. Deutschland ist natürlich immer dran geblieben. Die Polen haben immer mal wieder mit zwei oder mit einem geführt eigentlich die ganze Zeit. Aber Deutschland ist immer dran geblieben und hat es dann eben, wie du es gesagt hast, durch Witzke, durch die Reinnahme von Witzke gut drehen können. Und gerade diese Komponente mit zwei Spielern schnell auf den Beinen, Witzke mit diesem ja recht explosiven, unerwarteten Sprungwurf, das erwartet man ja auch gar nicht teilweise von ihm, ne? Er ist ja recht zu sagen, er wäre ein kleiner Spieler, ist halt auch falsch eigentlich, aber verhältnismäßig klein, wenn du dir die ganzen anderen Mannschaften und halb Rückraumspieler, sag ich mal, anguckst. Aber sein Sprungwurf hat schon irgendwie was Überraschendes, Impulsives und das finde ich immer spannend. Und diese Komponente mit reinzubringen, dass das klappt, das freut mich total, weil man muss auch ganz klar sagen, man hat gesehen, dass Julian Köster noch nicht bei 100% ist. Gerade im Angriff hat man das absolut gesehen und auch in der Abwehr, finde ich. Also ich hoffe, dass Julian Köster noch ins Turnier reinkommt und sag ich mal, diese Bänderverletzung, die er hatte, so ein bisschen abschütteln kann, weil Julian Köster in Topform braucht man, weil nur Witzke und Knorr im Rückraum oder beziehungsweise Renas Uschins im Zusammenspiel mit den beiden kann das nicht alleine regeln. Also man braucht auch von Julian Köster, sag ich mal, einfache Tore. Und da fand ich, war es einfach noch ein bisschen zu wenig von ihm, was man kennt normalerweise.
Genau, das wäre auch so ein Thema gewesen, was ich auch noch angesprochen hätte. Mir war schon bei den Testspielen so ein bisschen aufgefallen, wo er auch noch nicht so diesen Zug zum Tor hatte, wo er sich offensiv auch schwer getan hat. Defensiv war das okay, es war solide, es war halt nicht dieses überragende Wegverteilen, wie man sonst von ihm kennt. Aber ich fand auch gerade die beiden zu Anfang, also Köster und Goller im Innenblock, haben, wie gesagt, sich mit den Anspielern im Kreis unfassbar schwer getan, haben es gar nicht hingekriegt. Dann auch dann, als dann Stutzke dann reinkam, es mit Goller gemacht, mit Fischer gemacht hat, war dann auch, naja, nicht so richtig, richtig super, muss man auch sagen. Stutzke ist dann auch relativ schnell wieder rausgegangen, weil dann er den einen viel zu überhasteten Wurf genommen hatte und dann hinten das 1 gegen 1 zu 11 verliert und dann durch die Polen noch ein nächstes Tor erzielen können. Also da hat er nicht gut agiert bei seinem Spiel jetzt bei der WM, bei seinem ersten WM-Spiel dieses Jahr. Also da, glaube ich, hat man sich noch ein bisschen mehr erwartet. Das haben sie auch besser noch gemacht, fand ich eigentlich. Aber Stutzke wirkte irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen zu heiß irgendwie, um es allen zu bezeigen hier. Ey, ich habe es ja verdient, mit dabei zu sein. Das war ein bisschen überhastet teilweise von ihm, fand ich. Und ja, diese AD-Abwehr muss man, wie gesagt, halt schauen. Und ich, wie gesagt, Köster brauchen wir halt vorne, denn auch Marco Krigic hat ja auch vergleichsweise nur 7,5 Minuten gespielt, aber wirklich wahrgenommen hat man ihn in dem Sinne auch nicht, finde ich. Also klar, hat ein Tor geworfen, aber überragend hat das dann auch nicht gemacht. Deswegen ist es halt wichtig, dass halt zumindest einer von diesen Zweien halt, ne, ganz, ganz wichtig, da schnell reinkommt, einfach Tore von halb links erzielen kann, damit dann halt auch mal Juri Knorr dann auch mal Pause haben kann, beziehungsweise, Robin, Juri Knorr verletzt raus in der 40. Minute. Und wir wissen nicht, wie schwer ist die Verletzung. Er kam nicht wieder zurück. Und sollte er natürlich ausfallen, ist natürlich jetzt gerade dann natürlich wichtig, dass ein Köster und ein Grigic dann halt auf halb links funktionieren. Weil ohne die zwei, wenn es dann nur dann auf Witzke und auf Uschins lastet, wird es dann, glaube ich, dann schwer dann zu bestehen.
Ja, absolut. Also erstmal hoffen wir natürlich, dass Juri Knorr da nicht jetzt ausfallen wird, sage ich mal. Er lag dort schon mit schmerzverzerrtem Gesicht und ließ sich so ein bisschen irgendwie, was ich gesehen habe, war so ein bisschen am Kniebeuger in der Kniekehle, sage ich mal, behandeln. Ob es dann jetzt irgendwas mit den Bändern ist oder Gelenk oder so, das weiß ich natürlich nicht genau. Da werden wir wahrscheinlich heute im Laufe des Tages, beziehungsweise jetzt nach dem Spiel einfach genaueres erfahren und abwarten müssen, um dann Klarheit zu haben, aber das wäre natürlich schon ein herber Verlust, ne? Also, weil so freigeistig Juri Knorr auch spielt, aber gestern hat es mir einfach schon wieder, also ich habe wieder, ich kann dir allein 3, 4, 5 Situationen nennen, wo ich wieder dachte, boah, ist einfach ein geiler Zocker, weißt du? Gerade diese in der Überzahl, Johannes Goller wirft den Freiwurf an, Juri Knorr dreht den Körper nur ein kleines bisschen nach rechts, aber spielt den Pass sofort zurück auf Goller, der dann natürlich glockenfrei steht und du machst in Unterzahl einfach innerhalb von 3 Sekunden sofort das Tor. Also diese Aktion, ich liebe das ja einfach, ne? Also seine Quote ist natürlich immer ein bisschen fragwürdig, weil er sich viele Würfe nimmt und es sind auch mal ein paar Pässe dabei, die nicht funktionieren, aber dieser Spielstil, ich finde den einfach großartig und der Ausfall würde schon sehr, sehr schwer wiegen, muss ich sagen.
Definitiv. Also ich finde, er hat es echt wirklich gut gemacht. Also wirklich dann teilweise, wo dann auch gerade in der ersten Halbzeit einfach viel und wichtig auch Verantwortung übernommen hat. Und da drücken wir mal die Daumen, dass er dann auch dann einsatzbereit dann ist beim nächsten Spiel der deutschen Mannschaft. Aber lass uns noch in der zweiten Halbzeit bleiben. Ich fand schon, als du hast schon im ersten Angriff gemerkt, dass da ein komplett anderer Zug in der Mannschaft irgendwie drinne war. Es war für mich dynamischer als noch in der ersten Halbzeit und einfach ein bisschen mehr Feuer, ein bisschen mehr Tempo drinne und das hat dann auch, glaube ich, dann auch dazu beigetragen, dass man sich dann ein bisschen halt absetzen können, ein bisschen auch dann vorne war, auch wenn man sich dann nicht entscheiden hat, absetzen können, aber man hatte zumindest so das Gefühl, okay, das werden wir jetzt hier gewinnen, also das werden wir jetzt nicht mehr aus der Hand geben, aber
Total. Also da spielen natürlich irgendwie, habe ich das Gefühl, viele Faktoren rein. Ne? Durch die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen ist Deutschland, weiß ich noch nicht, ob sie komplett schon in die Weltspitze vorgerückt sind, aber sie sind zumindest, sage ich mal, auf dem Papier dorthin gekommen, haben sich vom Jäger zum, sag ich mal, so ein bisschen zum Gejagten gemausert und haben auch diese Favoritenrolle vor dieser Weltmeisterschaft ja sehr offensiv und deutlich angenommen. Und das sorgt dann gerade bei einer Truppe, die auch ein paar jüngere Spieler mit drin hat, vielleicht auch noch ein bisschen für Aufregung. Und gerade beim ersten Spiel dann erstmal diese erste Halbzeit und reinzukommen. Und ich glaube, dass Alfred Gislas von der ersten Halbzeit also sehr, sehr krass gewütet hat. Ne? Also ich erinnere mich an einige Bilder und Aufnahmen von ihm, wo er die Zornesröte im Gesicht stehen hatte. Und ich glaube, dass er dann die richtigen Worte in der Halbzeit gefunden hat und den Jungs auch gesagt hat, dass sie mal runterkommen sollen und schlichtweg die bessere Mannschaft sind. Und wenn sie ihren Stiefel vernünftig runterspielen und das, was sie, die Abläufe, die sie trainiert haben etc., wenn sie die auf die Platte bringen, dass es dann auch ohne Probleme funktionieren kann. Und dieses, was du schon angesprochen hattest, nämlich dieses Bewusstsein, dass Deutschland, dass sie die bessere Mannschaft sind und dass sie die Polen besiegen werden und dafür einfach nur ihr Spiel runterspielen müssen, beziehungsweise aufziehen müssen, das hat man angemerkt. Dieses Selbstbewusstsein, was dann aber auch eine gewisse Leichtigkeit, die mir in der ersten Halbzeit total fehlte, freigesetzt hat oder erlaubt hat, dass das griff dann so ein bisschen ineinander, sodass das Spiel auch einfach ansehnlicher wurde in der zweiten Halbzeit, während die erste Halbzeit schon sehr krampfhaft war.
Ja, da bin ich komplett bei dir. Ich meine, klar, hat noch nicht so viele dann über erste und zweite Welle Tore. Ich glaube, da muss man auf jeden Fall auch noch dran arbeiten, dass man in der Abwehr ein bisschen mehr Bälle gewinnt, dass man dann auch mal schnell mit dem Tempo nach vorne gehen kann. Ich glaube, das wird auch gerade den Außen gut tun. Fand ich also fand ich, haben sich alle ein bisschen schwer getan. Also Mertens hat zwar seine Dinge da irgendwie auch reingemacht, aber gänzlich fehlerfrei war er jetzt nicht. Und Serber hat auch das von dem, was er bekommen hat, ja, ganz okay gemacht. Aber da kann man vielleicht auch noch ein bisschen reden, dass man das auch da ein bisschen mehr mit in die Breite mit reinnimmt. Ich möchte auf jeden Fall einen noch positiv erwähnen. Robin, der ja auch nicht so eine überragende Hinrunde hatte, Johannes Goller. Diesmal 6 von 6, ganz wichtig. Ich hatte mich zwischenzeitlich gewundert, dass irgendwie schon mal 4 Tore stand, glaube ich, in der ersten Halbzeit. Ich dachte so, okay, hä, so oft habe ich den gar nicht am Ball gesehen, gefühlt. Aber dass er auch gerade halt alle getroffen hat und dann auch defensiv dann sich dann auch gefangen hat und dann für Stabilität gesorgt hat, war für die deutsche Mannschaft doch ein ganz wichtiger Faktor.
Ja, total, ne? Also gerade in der ersten Halbzeit würde ich sagen, Witzko und Goller entscheidenden Spieler, um mit den Polen da mitzuhalten und das Spiel ausgeglichen zu gestalten. Ne? Ich erinnere mich zum Beispiel an den einen Abpraller beziehungsweise Rebound, den er sich holt und den er dann einfach in klassischer Goller-Manier irgendwie mit dem Unterarmwurf beziehungsweise mit einem Abwehrspieler vor sich den einfach weg, auf den er einfach gefühlt draufspringt und das Tor dann trotzdem noch macht, nachdem Knorr einen verworfen hatte. Und gerade in der Überzahl auch mit Knorr, das Zusammenspiel hat super gut funktioniert. Und ja, Goller wie ein richtiger Captain, finde ich, gespielt, meiner Meinung nach. Ne? Also die Mannschaft gerade da in der ersten Halbzeit mitgezogen, sich selber auch in das Spiel reingekämpft, was natürlich dann auch die anderen mitzieht. Und ja, so ein Johannes Goller brauchst du, ne? Der vorne wie hinten absolute Spitzenleistung zeigt.
Ja, definitiv. Und Spitzenleistung müssen wir auf jeden Fall auch über Andi Wolf reden. 4 von 6, 7 Meter hat er gehalten, beziehungsweise ja. Einer ging ja neben das Tor. Ich fand ja schade, dass er den letzten hat reingelassen, aber ich habe mir so gedacht, so, okay, das ist so, waren ganz wichtig für Andi Wolf. Wie gesagt, es war kein einfaches Spiel, aber gerade diese 7-Meter-Situation, die haben ihm doch, glaube ich, schon noch einen Schub gegeben, auch für die Mannschaft.
Ja, total, ne? Selbst zum Beispiel, also, ne, den ersten nimmt er dann ja weg, als er selber noch drin steht, aber dann dann kommt David Späth für ihn generell rein und hält ja auch direkt 1-2 Bälle. Aber als es dann erneut zum 7 Meter kommt, wechseln sie, obwohl das Momentum ja auch gerade bei David Späth ist, aber Andreas Wolf nimmt dann auch den 7 Meter wieder weg. Das ist halt schon einfach cool und ja, das ist einfach, ne? Der Mann sorgt offensichtlich beim Gegner schon für Respekt und Nachdenken im Kopf. Und wenn das schon zu so einem frühen Zeit im Turnier stattfindet, ist das natürlich hervorragend. Und ich glaube, dass wir gerade beim Torwartgespann wirklich also absoluten Vorteil haben. Und mit David Späth und Andreas Wolf das Beste, ich weiß nicht, ob es das beste Torwartgespann ist, aber ich finde auf jeden Fall zu den Top 3 Torwartgespannen bei dieser Weltmeisterschaft gehört die beiden. Das ist eine super Kombi. Also diese Erfahrung von Andreas Wolf, dieses jugendliche, unbekümmerte von David Späth, diese Kombination ist einfach so großartig.
Ja, definitiv, da bin ich absolut bei dir. Und es wird uns noch auf jeden Fall auch helfen. Und hat dann noch in der Schlussphase, war es dann auch dafür gesorgt, dass wir noch dann ganz klar das Spiel für uns entscheiden konnten. Wie gesagt, am Ende 35-28, das ist sehr gut. Du hast eine gute Tordifferenz schon mal geholt. Falls die Polen dann die nächste Runde mit einziehen sollten, kannst du auch schon mit einem gewissen Polster reingehen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ganz gut, dann mit einem Blick auf eine gute Ausgangsposition dann fürs Viertelfinale, dass man sich dann auch im Fall der Fälle, falls dann eng werden sollte mit Punkte, da sich darauf auf jeden Fall aufbauen kann. Und wie gesagt, es war jetzt kein überragendes Spiel, aber hey, du hast klar gewonnen und am Ende ist es das, was zählt. Und ich glaube, wenn Juri Knorr fit bleibt, dann dürften auch dann in den nächsten beiden Spielen gegen die Schweiz und gegen Tschechien einiges möglich sein. Denn Robin, da reden wir jetzt gleich drüber nach einer kurzen Pause, denn beide Teams haben nicht unbedingt mit Toren gegeizt, aber das gleich mehr hier bei Anruf im Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Die Australian Open, das erste Grand Slam des Jahres. Und mit Chip and Charge seid ihr auf dem Laufenden. Jeden Morgen gibt es die Nachtwache. Einen 5-minütigen Überblick über all das, was in der Nacht passiert ist, während ihr schläft. Und so täglich wie möglich gibt es den regulären Podcast mit Philipp Joubert und mir, Andreas Thies.
Ja, wir sind zurück und wollen natürlich jetzt den Blick werfen auf die anderen Partien aus von den ersten 2 WM-Tagen und natürlich den Blick werfen in die deutsche Gruppe mit dem Spiel Tschechien gegen die Schweiz, was ja davor stattgefunden hat um 18 Uhr. Und Robin, wenn du mir gesagt hast, das wird knapp, hätte ich gesagt, okay, unterschreibe ich auf jeden Fall, dass am Ende aber 17-17 wird und beide Teams weniger Tore werfen als WM-Neuling Guinea, hätte ich dich wahrscheinlich für verrückt erklärt. Aber wir müssen sagen, die beiden Keeper, sowohl Thomas Mirkwa als auch Nicola Portner, waren Weltklasse. Also Portner stand, glaube ich, zweitens bei 62%. Also ganz wildes Spiel.
Ja, ein ganz wildes Spiel war es definitiv und ich finde es ein bisschen zu nett, das jetzt nur auf die Torhüter zu schieben. Weil das Spiel an sich war eine Vollkatastrophe. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber boah, wer dem Spiel was abgewinnen konnte, der muss wirklich Abwehrspieler durch und durch sein und den modernen Handball, wie wir ihn heutzutage kennen, verteufeln. Weil das war, da war wenig Tempo drin, da war einfach nur zähe, lange Angriffe drin, da waren viele Fahrkarten drin. Die Torhüter, klar, gut gehalten, aber bei einem 17 zu 17 denkst du doch nicht, dass Portner 14 Paraden und Mirkwa 12 Paraden hat. Da kannst du dir mal anschauen, wie viele Bälle übers Tor gezimmert wurden, daneben geworfen wurden, einfach von der Abwehr gewonnen wurden, etc. Also das war handballerisch ganz, ganz schwere Kost, muss ich leider sagen. Und war teilweise anstrengend zu verfolgen, wenn du dir das mal überlegst. Ne, Deutschland hat 35 Tore geworfen, die haben zusammen nicht mal 35 geworfen. Also das Ergebnis, die Spielweise etc., das macht mir alles, also da bin ich guter Dinge, wenn die Deutschen jetzt gegen diese beiden Teams spielen, sagen wir es mal so, um irgendwas Positives dem Ganzen abzugewinnen.
Ja, das ist auch, glaube ich, das Positive, was ich auch sehen würde, weil, wie gesagt, wir müssen vor beiden Teams keine Angst haben. Also, ich fand das wirklich, also ich hatte ja erst Konferenz laufen bei Sportdeutschland, die haben dann gesagt, okay, gut, dann fokussierst du dich jetzt mal, weil es auch spannend war, ein bisschen mehr auf Tschechien gegen Schweiz, weil die anderen Spiele sich dann doch so nach und nach in Richtung einseitig entwickelten. Aber so diese zweite Halbzeit, boah, Alter, ey, also das war richtig, richtig schwer mit anzusehen, weil einfach, du hast es angesprochen, es ist einfach, es ist kein Offensivhandball aufgekommen. Ich meine, Lenny Rubin war irgendwie bei der Schweiz der Einzige, der das versucht hat. Und Lenny Rubin, wir kennen ihn und der ist auch ein super, super Typ und er kann auch echt viele Tore werfen. Aber wenn er dein Go-To-Guy offensiv ist und sich teilweise auch selbst die Chancen kreieren muss, weißt du, dass halt offensiv bei dir eigentlich nichts funktioniert hat. Klar, am Ende macht er 8 Tore, also schon fast die Hälfte aller Tore der Schweiz. Er hat auch eine gute Quote mit 67%. Aber boah, also da muss viel mehr passieren von der Schweiz, wenn die da in die nächste Runde einziehen wollen. Also ich weiß nicht, wie einer der beiden überhaupt gegen Polen bestehen will mit so einer Leistung. Also damit fängt es schon da noch an, weil das war echt boah, viel, viel Stück weit. Da kann ich nur zustimmen. Ey, das war nicht gut. Das wird, glaube ich, auch noch Andi Schmid überhaupt nicht glücklich gemacht haben. Aber ja, was soll er halt machen? Ich meine, deine zwei Mittelleute fehlen dir weg und wirklich Ersatz, merkst du jetzt, hat halt die Schweiz halt auch nicht, weil sie halt da nicht so großen Pool haben wie jetzt vielleicht andere Nationen einfach.
Ja, total. Also der Schweiz hat man angesehen, dass das Herz, dass denen das Herz der Mannschaft, sage ich mal, fehlt, ne? Mit zehn da auf der Mitte. Mit zehn da auf der Mitte wäre das ein ganz anderes Spiel geworden, glaube ich. Also da fehlt Explosivität, Kreativität und das war so ein bisschen ja, ideenlos, das ganze Spiel über, von den Tschechen wie auch von den Schweizern. Die Schweizer hatten dann wirklich nur die Idee, Lenny Rubin irgendwie ins Spiel zu bringen. Aber für mich die Szene des Spiels, die dieses Spiel einfach so perfekt beschreibt, ist, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, ob es in der ersten oder in der zweiten Halbzeit war, aber die Schweizer kommen ins Zeitspiel und spielen dieses Zeitspiel auf noch einen Pass runter. Stellen dann einen kompletten Block für Lenny Rubin natürlich. Und kriegen es zweimal, also die Sequenz ist so, der Pass an Lenny Rubin missrät vollkommen, die spielen den Ball auf Höhe Kniegelenk. Also einen Pass aus 1 Meter, beziehungsweise 1,5 Metern, um sich dann zurückzuziehen und Lenny Rubin feuern zu lassen. Das funktioniert nicht, klappt nicht. Lenny Rubin läuft sich wieder in die Abwehr fest, zieht nochmal einen Freiwurf, ja, also, sag ich mal, hilft seinen Kollegen damit aus der Patsche, diesen schlechten Pass wegzumachen. Und was machen die? Spielen nochmal einen Katastrophenpass, sodass Lenny Rubin wieder nicht steigen und schießen kann. Also, ich weiß nicht, ob da Aufregung und Unvermögen zusammengekommen sind an dem Tag, aber das hat wirklich nicht ganz funktioniert. Unabhängig davon muss man natürlich sagen, Lenny Rubin trotzdem dann ein starkes Spiel gemacht, ne? Also, das kann man dann wenigstens irgendwie nochmal hervorheben. Wie du schon gesagt hast, mit fast der Hälfte aller Tore für seine Nation.
Ja, ich glaube, es war in der zweiten Halbzeit, weil ich erinnere mich auch an die Sequenz und dann erinnere ich mich auch, wie schlecht die dann auch teilweise dann die Gegner weggeblockt haben. Weil irgendwie dann der Pass war schlecht und dann waren auch die Tschechen direkt dann da bei Rubin, dass er auch gar nicht hochsteigen konnte. Also das war wirklich, ja, ganz, ganz schlecht. Und wie gesagt, ich glaube, wir müssen uns vor keinem der beiden Teams wirklich große Angst haben. Sollte noch Juri Knorr vielleicht nicht hundertprozentig fit sein, denke ich, dass wir auch ohne Juri Knorr gegen die Schweizer bestehen sollten, weil das wäre der nächste Gegner und wie gesagt, die Schweiz hat jetzt nicht Hurra-Handball gespielt. Da muss man einzig halt nur gucken, dass man halt gegen Nikola Portner halt konsequent seine Chancen halt nutzt, damit man das Spiel dann auch relativ klar und schnell für sich entscheiden kann. Ich glaube, das ist so das Einzige, was man mitnehmen kann. Wenn man gegen beide Teams spielt, sollte man aufpassen, dass man die Torte halt nicht warm wirft, weil ich meine, beide sind jetzt sehr, sehr gut drin im Turnier, Portner und auch Mirkwa. Und deswegen ist das, glaube ich, das Einzige, was man aus deutscher Sicht mitnehmen sollte, Chancen nutzen und dann dürfte, glaube ich, schon relativ schnell diese Partien eigentlich gelaufen sein, einfach weil beide nicht offensiv überzeugen können und da wirklich überhaupt nichts dabei ist, wo ich sage, darauf können die aufbauen, dass man da irgendwie dann in den nächsten Spielen dann versuchen kann, das besser zu machen. Das war wirklich, ja, ganz, ganz abenteuerlich, was sie dort gespielt haben. Robin, lass uns dann in die Parallelgruppe kommen, mit der es in die Hauptrunde dann ja reingeht. Ich meine, über das 47-22 der Dänen gegen Algerien, was wollen wir da sagen? Das war absolutes Feuerwerk, was sie da abgerissen haben.
Ja, ich würde sagen, die Dänen hatten Bock mal, ne? So Heimweltmeisterschaft vor eigenem Publikum, also allein wie sie schon rauskamen, die Nationalhymne schmetterten, die ganze Halle mitmachte und so, also allein das hat mich schon total angezündet und fand ich schon total großartig und ja, genau so haben sie dann auch gespielt, ne? Und krass ist halt auch irgendwie, wenn ich mir die Statistiken von denen einfach angucke, da kriege ich Angst, ey, so, weißt du, Simon Pütlik, Lasse Andersson, Emil Madsen, alle 100% geworfen, das ist so krass einfach, ne? Und das war einfach, ja, von vorne bis hinten eine komplett überzeugende Vorstellung, die, ja, die schwer begeistert hat, sage ich mal. Jetzt ist gespannt zu sehen, was bei den Dänen mit Rasmus Lauge ist. Die Dänen haben scheinbar das gleiche irgendwie Problem wie Deutschland, dass der Mittelmann sich leicht verletzt hat. Da weiß ich aber auch noch nichts Genaueres. So, ich weiß auch nicht, ob irgendwie schon was raus ist da, aber ich glaube, dass die Dänen das ohne Probleme weggesteckt kriegen.
Vermutlich, weil ja, wie gesagt, die sind, das muss man eigentlich sagen, wenn du es schaffst, als Nation in 60 Minuten 63 Angriffe zu fahren, ich glaube, das sagt viel darüber aus, wie stark du gespielt hast. Ja. Das war wirklich verrückt. Also muss man einfach sagen, das haben wir wirklich sehr, sehr stark gespielt. Absolut verdient auch in dem Sinne gewonnen. Also es war ganz, ganz viel Spaß gemacht zuzuschauen, weil sie einfach wirklich wieder, ja, überragend gespielt haben. Und es ist wohl so, dass er auch das nächste Spiel erstmal fehlen wird gegen Tunesien, Rasmus Lauge. Ich habe gerade nochmal geschaut, ich habe es nämlich gesehen gehabt. Aber das ist, glaube ich, nicht das große Problem, dass er da groß lange ausfallen wird. Deswegen schauen wir mal, wie er sich präsentieren will. Ich meine, gegen Tunesien sollte die Dänen auch so gewinnen, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber was viel schöner ist eigentlich, dass die Italiener direkt zum ersten WM-Spiel seit 28 Jahren einen Sieg einfahren konnten. Gegen Tunesien gewonnen, 32-25. Ja, ganz, ganz wichtig. Und das haben die Italiener wirklich sehr, sehr stark gespielt. Schon in der ersten Halbzeit mit 17-11 geführt und das wirklich konsequent ausgebaut. Und gerade Leo Prantner, er in Malingen spielt, überragendes Spiel, 10-12 Quote. Wow.
Ja, jetzt schon, also ne, das ist die erste Geschichte des Turniers, sage ich mal, ne? Prantner hatte ja, ich habe es gelesen, es ist sein erstes Pflichtspiel nach Kreuzbandriss im vergangenen Jahr und wenn du dein erstes Spiel nach dem Kreuzbandriss bei der Weltmeisterschaft gegen Tunesien mit 10 Toren krönst, inklusive eines supergeil atzigen Wurfs hinter dem Rücken.
Oh ja, ja, stimmt, ja.
Dann hast du, also dann, das ist ja nur großartig und dafür feiere ich ihn sehr, muss ich sagen. Also Spiel seines Lebens gemacht, sich perfekt auf der internationalen Bühne zurückgemeldet, beziehungsweise überhaupt im Pflichtspiel-Game zurückgemeldet und damit mit den 10 Toren die Italiener natürlich auch mit zum Sieg geführt, die aber nichtsdestotrotz auch eine geschlossene, gute Mannschaftsleistung gezeigt haben. Die Tunesier haben mich aber auch wirklich enttäuscht. Also es war einfach eine richtig schwache Vorstellung von denen. Hätte ich nicht so deutlich erwartet, 32-25, muss ich sagen. Freut mich aber für die Italiener und ich bin gespannt, wo es für die noch hingehen kann.
Ja genau, also jetzt steht das Spiel gegen Algerien an. Wenn du da noch einen Sieg einfährst, dann bist du sicherer Zweiter. Also da kannst du dann, nimmst einen Sieg damit in die Hauptrunde auf jeden Fall. Gut, klar, gegen Dänemark wirst du wahrscheinlich nichts holen können, aber Italien, also bisher machen sie echt Spaß. Und warum sollen sie angesichts der Schwäche in unserer Gruppe dann vielleicht auch nicht auch noch gegen den einen oder anderen Gegner, der vielleicht rüberkommt, auch noch irgendwie dann sich einen Sieg holen oder vielleicht einen Remis holen? Also wenn die so weitermachen, glaube ich, dann haben wir noch viel Spaß an den Italienern. Ist so ein bisschen so ein kleiner Überraschungspick, den ich mir so ausgenommen hatte, weil, wie gesagt, die haben echt schon bewiesen, dass sie auch gegen gute Teams echt mithalten können, und das Spiel hat doch wirklich bestätigt, dass da echt was zusammenwächst in Italien, und das ist ja auch ganz schön. Ich meine, Simon Mignon auf Rückraummitte, der ja auch bei Eisenach spielt, wird ja auch darüber jetzt geredet, ob er vielleicht dann zum TVB Stuttgart geht, weil der Mischa Kaufmann da auch mit hingeht. Aber ja, also ich meine, der hat auch Spaß gemacht. Einige Bälle selbst erzielt, einige Bälle vorbereitet. Klar, mit Sicherheitquote kann man ein bisschen arbeiten mit 4 von 9. Aber insgesamt haben das Italiener gut gemacht, haben sich da den Sieg verdient geholt, und er sagt nicht, dass sie nicht noch einen zweiten oder einen dritten Sieg in diesem Turnier noch einfahren werden. Robin, lass uns zu der einen oder anderen Überraschung kommen, denn wir haben gesehen, dass Brasilien, die ja gegen Deutschland sehr gut gespielt haben, es als vierte nicht-europäische Nation geschafft haben, den Gastgeber zu besiegen. Sie gewinnen in Oslo gegen Norwegen 29-26 und zeigen eine brutal starke zweite Halbzeit. 17 Tore, nur 12 erlaubt. Da wächst was zusammen in Brasilien.
Ja, das... Ne? Also wir sehen vor allen Dingen nochmal, dass die deutsche Leistung in diesen beiden Testspielen dass wir die etwas höher hängen können, als wir es vielleicht getan haben, weil diese brasilianische Mannschaft scheinbar richtig Durchschlagskraft hat. Aber erschreckend, dass die Norweger sich das nach so einer Führung, die haben ja die erste Halbzeit ganz souverän gespielt, muss man sagen eigentlich. Und sich das dann so noch vom Brot nehmen lassen, ist erschreckend, aber irgendwie passt es zur Leistung, zu den Norwegern, finde ich. Und Sander Sargosen, katastrophal, ne? 3 von 9 gemacht, 7 Meter verworfen. Der ist einfach irgendwie, weiß ich nicht mehr der Sander Sargosen, den wir noch aus Kieler Zeiten, als er mit den Kielern die Champions League gewonnen hat, direkt im ersten Jahr. Ich weiß nicht, das ist nicht mehr der Sander Sargosen, den wir kennen, und ja, es tut mir für die Norweger natürlich irgendwie vor Heimpublikum, erste Weltmeisterschaft im eigenen Land, es tut mir auch ein bisschen leid, aber auf der anderen Seite die Brasilianer einfach eine mega starke, gute, geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt.
Ja, und damit hast du dich dann auch am Ende verdient, diesen Sieg dann auch einfach geholt, ne? Weil du hast gut gespielt, du hast alles gezeigt, und ja, also ich finde auch gerade die Torhüter, also Rangel da Rosa, brutal wieder gespielt, fand ich in Deutschland schon echt richtig stark. Jetzt wieder 11 Paraden, 33% Quote. Sein Kollege, der dann auch zeitweise hereinkam für die 7 Meter, hat auch 2 weggenommen. Also dass sie auch 4 von 8 7 Metern halten konnten, ist auch richtig, richtig stark. Und so ist es wirklich. Ist eine bunte Truppe, zwar nicht mit viel Erfahrung, aber ey, die stellen da echt eine gute Abwehr hin. Spielen vorne mit einem guten Tempo, finde ich. Klar, es geht viel über Daniel Langaro, aber das ist natürlich auch aufgrund dessen, wo er spielt, natürlich auch klar, dass es dann auch viel über ihn gehen wird. Vielleicht auch der so ein bisschen am besten dieser Mannschaft ist, mit 8 Toren, aber auch zum Beispiel Hugo Monte da Silva, also 6 von 7, richtig, richtig stark. Hat ja auch, glaube ich, einen Wurf, glaube ich, so über den Block drüber gemacht als Außenspieler. Also ja, die Truppe, die hat echt Power, die hat echt Durchschlagskraft, und die fighten füreinander. Und da merkst du wirklich, das ist eine Einheit, das ist eine Truppe, und wenn die heiß werden, dann werden mit Sicherheit noch die ein oder andere so ein bisschen Probleme bekommen. Denn natürlich in der Gruppe ist, wir haben es ja gesagt, da kann es natürlich spannend werden in den ersten 3 Plätze. Und jetzt haben die Brasilianer hier echt ein dickes, fettes Ausrufezeichen gesetzt.
Ja, vor allen Dingen, jetzt wird das Spiel gegen die Portugiesen natürlich von den Brasilianern, ne, das wird schon so ein bisschen irgendwie ein vorentscheidendes Spiel. Die Norweger müssen, und spannendste Gruppe natürlich bisher, definitiv.
Ja, Portugal gewinnt ja mit 9 gegen die USA, die, ich finde, das aber echt gut gemacht haben zeitweise. Also haben es ja nicht abschlachten lassen, haben gut dagegen gehalten. Also von daher, das war auch in Ordnung. Aber man hat halt gemerkt, okay, hey, da fehlt halt noch ein bisschen, um da vielleicht wirklich eine Überraschung zu schaffen. Eine Überraschung eher geschafft habe ich meiner Meinung nach, dass die Ungarn nicht gewinnen konnten gegen Nordmazedonien. Am Ende 27-27, Robin. Ist ein bisschen Enttäuschung für die Ungarn, die ja eine tolle Olympiaturnier gespielt hat, aber so nicht daran anknüpfen konnten, fand ich.
Ey, total. Also ich muss sagen, ich war sehr überrascht. Also aber bei den Ungarn irgendwie Roland Mikler nicht reingekommen. Ne? Es hat Palasic durchgehend eigentlich gespielt, hat auch eigentlich gar nicht so eine schlechte Leistung gezeigt, aber gegnerische Torhüter, Mitrewski mit 13 Paraden, fast 35%, einfach stark gespielt. Und was den Ungarn, glaube ich, am meisten wehgetan hat, ist, dass die Nordmazedonier, dass die Achse Mate Lekai Benze Bahini in den Griff bekommen haben. Bahini nur mit einem Tor, ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal bei den Ungarn gesehen habe, die ja sonst wirklich über den Kreis immer und immer wieder spielen. Lekai Bahidi, das ist, hast du früher nicht in den Griff bekommen, aber da haben die Nordmazedonier das richtig, richtig stark gemacht. War so nicht zu erwarten, meiner Meinung nach. Also da habe ich die Ungarn deutlich vorne gesehen.
Ja, ich auch. Also muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Und vor allen Dingen, wenn wir über das starke Nordmazedonien sprechen, müssen wir auf jeden Fall auch über Philipp Kuzmanowski reden.
Ja.
10 von 16, eine starke Quote gehabt, 7 von 10 von 9 Metern. Also das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und da hat sich ja Kirill Lazarov wirklich was einfallen lassen. Er wusste genau, was auf ihn zukommt und hat wirklich dieses Kreisläuferspiel der Ungarn wirklich stark unterbunden. Und das ist etwas, wo man Deutsch mit sich auch kurz draufkotten konnte, wie man das am besten macht. Ja. Das ist ja, weil gegen die Polen ein bisschen schwer getan haben, aber das war wirklich, also sie wussten genau, was auf sie kommt. Sie haben das Beste draus gemacht. Und wenn natürlich Kuzmanowski hast, der natürlich dann mit so einem Selbstvertrauen reingeht und immer wieder die Tore reinmachen kann, ist es natürlich auch sehr gut. Sowieso Wurfquote 61%. Vollkommen in Ordnung, also damit kann man auf jeden Fall arbeiten und also schon auch da, ne, so eine kleine feine Überraschung, die sie haben schaffen können, denn ansonsten war es relativ standesgemäß, ne? Also wenn ich gucke, die Kroaten gewinnen 36-22 klar gegen Bahrain und auch Ägypten mit 39-25 gegen Argentinien, wobei Ägypten sich so in den ersten 15 Minuten schon schwer getan haben, das hat man so ein bisschen angemerkt, da gab es dann auch die Auszeit, aber von da an sind sie dann konsequent wegmarschiert.
Ja, gut, ne, die Argentinier ohne die Simonet-Brüder, zahnlos einfach. Und da haben die Ägypter dann im Laufe des Spiels richtig Fahrt aufgenommen. Viele Spieler mit vielen, also mit gut verteilte Torschützen, sage ich mal, ne? Wir haben 6-5, 4-4, 3-3, also das ist viele Spieler dann mit 3 Toren insgesamt, so ist eine gute Leistung. Und Ali, der Torwart der Ägypter, ist dann auch besser ins Spiel gekommen hinten raus. Sag ich mal, ist auch ein bisschen der Aufregung geschuldet. Und mit 14 hätte ich nicht gedacht, dass die Ägypter die Argentinier nach Hause schicken. Das war schon auch eine überzeugende Vorstellung der Ägypter.
Ja, definitiv. Also muss man auch dann ganz klar so sagen. Also wie gesagt, ein bisschen gebraucht, aber hey, am Ende ist es ein klarer, deutlicher Sieg. Ähnlich wie auch die Niederlande ja klar gewonnen haben gegen Guinea mit 40-23. Dann möchte ich noch den letzten Blick werfen auf die noch fehlenden Ergebnisse. Frankreich gewinnen 37-19 gegen Katar und natürlich die Österreicher gewinnen 37-26 gegen Kuwait. Haben sich auch ein bisschen schwer getan zu Beginn gegen Kuwait, die ja ein bisschen unkonventionell gespielt haben. Und ich erinnere mich an den einen Moment, wo ich weiß gar nicht, wer es war bei den Österreichern, aber der dann mit dem Schuh des Gegenspielers im Block stand. So ein bisschen so die witzigste Situation der ersten 2 Tage fand ich irgendwie. Das hat schon echt was hergemacht.
Ja, definitiv. Also ich finde, die Österreicher haben auch ein bisschen Anlauf gebraucht natürlich, ne? Also so überzeugend war es von Anfang an nicht. Die erste Halbzeit war ja noch ein bisschen zäh, relativ nicht ausgeglichen, aber immer nur mit 2-3 Toren vorne gelegen, aber dann haben sie hinten raus ganz souverän das Ding gezogen und dann doch mit 11 gewonnen und einfach das klassische Österreicher Spiel aufgezogen, ne? Also ich mag ja die Art und Weise, wie die Österreicher Handball spielen. Das ist ja extrem geprägt von Lukas Hutecek, den ich natürlich ja auch sehr intensiv in Lemgo verfolge und mir macht es Spaß, den Österreichern zuzuschauen. Möstl auch wieder, ne, klassisch gute Leistung gezeigt. Haben wir ja bei der Europameisterschaft, ist sein Stern ja aufgegangen vor circa einem Jahr. Und die Österreicher werden mit den Franzosen zusammen da in die Hauptrunde einziehen, ohne Frage. Weil die Kataris haben sich ja auch total zahnlos gezeigt gegen die Franzosen.
Ja, das denke ich auch. Gut, dann werden wir einmal noch eine kurze Pause machen, denn es gibt noch die ein oder andere Sache, die wir noch besprechen müssen aus Bundesliga-Sicht, denn da gab es jetzt auch die ein oder andere Trainerentscheidung und dazu gibt es gleich mehr hier bei uns bei Anruf im Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Franz Beckenbauer, Lichtgestalt, Fußball-Ikone, Weltmeistermacher. Ein Mann, der den Fußball revolutionierte und Generationen begeisterte. Doch wo Licht ist, da gibt es auch Schatten und Beckenbauers Leben war da keine Ausnahme. In unserem neuen Podcast beleuchten wir die Höhen und Tiefen seiner Erfolge, seine Menschlichkeit, aber auch die Kontroversen, die ihn bis zuletzt begleiten. Hört rein in die neueste Folge der 100 Fußballlegenden. Franz Beckenbauer, einer wie sonst wirklich keiner. Überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, und wir sind zurück bei Anruf zum letzten Mal und wollen uns noch ein bisschen zu Themen sprechen, die nicht unbedingt was mit der Nationalmannschaft zu tun haben, aber zumindest das erste Mal, worüber wir reden müssen, hat es auf jeden Fall zu tun, denn ja, es war gestern Nachmittag, am Mittwochnachmittag war es, wo auf einmal bekannt wurde, dass der Portugal ohne Miguel Martins spielen muss, denn bei ihm wurde ein positiver Dopingtest festgestellt, was ziemlich überraschend für alle Beteiligten gekommen ist. Es ist noch nicht so viel klar, also worauf er positiv getestet worden ist. Das Einzige, was halt klar ist, ist, dass er halt erstmal suspendiert ist, weil der WM nicht spielen wird aufgrund dieses positiven Dopingfalls. Und natürlich, das ist jetzt, Robin, wenn wir drauf schauen, der dritte innerhalb von einem Jahr. Kann man sich jetzt fast schon die Frage stellen, hat der Handball ein Dopingproblem oder ist es einfach nur zwei, drei Leute, die einfach ja Pech hatten oder Unvereinigung oder was auch immer mit dabei sind? Weil ich meine, wir hatten es jetzt mit Bortner, jetzt in der zweiten Liga haben wir ja auch den Fall gehabt in Großwallstadt. Das ist jetzt schon der dritte irgendwie. Das ist schon irgendwie auffällig dafür, dass es ja jahrelang fast gar nichts dazu gab zu dem Thema.
Naja, hat der Handball ein Dopingproblem? Das werden wir sehen, wenn das jetzt immer so weitergeht, ne? Ob einfach das Testen hochgefahren wurde und dort ja mehr und mehr Spieler, sage ich jetzt mal, überführt werden und gerade die Teststrukturen ja mangelhaft waren vielleicht in den letzten Jahren, oder ob es einfach so ist, dass es sich jetzt in diesem einen Jahr ja unglücklich häuft, die Anzahl, ne? Drei würde ich jetzt in einem Jahr ist natürlich viel mehr als die letzten Jahre, hast du schon recht. Aber ich bin bei sowas immer irgendwie im Zweifel für den Angeklagten. Unschuldsvermutung, lass ihn doch erstmal, lass ihn sich dazu äußern und lass uns schauen, wie sieht's mit diesem B-Test aus, mit der B-Probe, was genau steckt dahinter, wie wird da weiter verfahren und lass uns dann gucken und darüber urteilen vielleicht. Aber nichtsdestotrotz, also du hast recht, man kann nicht von der Hand weisen, dass die Fälle sich einfach im Vergleich zu den letzten Jahren häufen. Und da ist es entweder so, dass die Spieler unvorsichtiger werden und tatsächlich es ein Dopingproblem gibt, oder dass die Testmechanismen zuletzt in den letzten Jahren schlecht waren und jetzt einfach mal vernünftig hochgefahren werden. Und wir merken, okay, der Sport ist nicht so sauber, wie wir vielleicht gedacht haben.
Ja, das werden wir jetzt natürlich genau mal sehen. Also ne, alles sind so ein bisschen überrascht worden. Sowohl Aalborg, Martins auch selbst hat gesagt, er kann es jetzt auch nicht genau so erkennen. Deswegen müssen wir jetzt erstmal abwarten. Die Öffnung der B-Probe ist beantragt und dann werden wir natürlich sehen, ob auch dann die positiv ist, und dann werden wir jetzt alles sehen. Natürlich für die Portugiesen war es ein Riesenschock. Gerade weil natürlich auch Miguel Martins auf Rückraummitte natürlich eine wichtige Rolle eingenommen hat. Man hat es ihn jetzt nicht so angemerkt, fand ich, gegen die USA, aber das wird man dann vielleicht auch noch ein bisschen eher sehen, falls dann auch nochmal ein bisschen Entlastung kommen, weil natürlich er eine wichtige Rolle einnimmt. Wie gesagt, spielt bei Aalborg, soll auch da natürlich auch eigentlich so ein bisschen dann noch den Übergang machen, bis dann Juri Knorr kommt im nächsten Jahr. Also das ist natürlich auch für die Dänen natürlich dann ja auch eine Situation, wo sie sich natürlich viel Unwissenheit jetzt gerade einfach herrscht. Und natürlich für die Portugiesen ist das schon ein kleiner Rückschlag, dass man ja auf so einen wichtigen Mann in der Offensive verzichten muss.
Ja, auf jeden Fall. Also der ist, Martins ist halt nicht irgendwer, ne? Also spielt Champions League, ist mit den Costa-Brüdern zusammen der Star im portugiesischen Team, die natürlich auch Ambitionen angemeldet haben. Martins, Portner, das sind schon zwei heftige Namen, finde ich. Ja, die ja. Da jetzt innerhalb von 12 Monaten nicht mal eben mit Doping aufgefallen sind, beziehungsweise des Dopings überführt wurden.
Ja, so. Das stimmt. Ja. Das werden wir mal natürlich genau weiter ein Auge drauf halten, wie sich das weiterentwickelt wird, was dann vielleicht auch in den nächsten Tagen dann noch ein bisschen bekannt werden wird. Robin, lass uns dann aber jetzt dann zu wieder rein Sportlichen gehen und über eine weitere Personalie sprechen, die wohl fix sein soll. Zumindest hat das Flensburger Tagblatt darüber berichtet, dass der Abschmied von Kai Smietz jetzt wohl besiegelt ist. Es ist wohl so, dass man sich nicht hat einigen können zwischen Flensburg und dem Niederländer auf einen neuen Vertrag, sodass er jetzt im Sommer ablösefrei den Verein verlassen kann. Und das ist natürlich für die Flensburger, die seit Jahren auf dieser Position Probleme haben, spätestens seit dem Abgang von Magnus Röth, spätestens, man kann vielleicht so argumentieren, ob es vielleicht auch schon früher der Fall gewesen ist, weil auch Magnus Röth vielleicht nie so dieses hundertprozentige Potenzial entfalten könnte, was man sich so ein bisschen erhofft hat. Aber es ist natürlich klar, ein Riesenrückschlag, dass man da einfach es nicht hinbekommen hat, ihn zu überzeugen zu bleiben, denn jetzt fängst du halt wieder mit an, den zweiten Mann zu suchen und starke Linkshänder sind rar gesät und auch wenn wir wissen, dass Matthias Gitzel dort rumschwebt, ich glaube, den frei zu kaufen, dafür haben die Flensburger die Kohle nicht auf Konto liegen.
Ich weiß nicht, wo sie die hernehmen wollen, also das könnte schwierig werden. Ja, Kai Smits Zeit bei Flensburg kann man als maximal unglücklich bezeichnen. Ne? Sensationell beim SC Magdeburg gespielt, als damals Omaenghi Magnusson ausgefallen ist, wie Kai Smits da in die Bresche gesprungen hat und wirklich sich auf ein neues Level gehoben hat in seiner Karriere, war unglaublich. Also ich erinnere mich an Folgen, lass uns mal 2 Jahre zurückgehen, glaube ich, da haben wir hier Woche für Woche darüber gesprochen, dass Kai Smits zwischen 12 bis 16 Toren pro Spiel geworfen. Na klar, auch die 7 Meter mit dabei, aber trotzdem wirklich unglaublich gut gespielt hat. Dann mit hohen Erwartungen nach Flensburg gewechselt ist, war diese Herzmuskelentzündung, das Herzthema, hat ihn einfach maximal zurückgeworfen. Und ich hoffe für Kai Smits, dass er das irgendwie abschütteln kann, dass er irgendwie wieder zu seiner alten Form zurückfinden kann, um dann bei seinem nächsten Club, der, man munkelt, es wird der VfL Gummersbach, dass er da wieder Top-Leistungen zeigen kann. Und wenn er das kann, dann wird dieser Club einen absolut fantastischen Handballspieler dazu gewinnen. Und wenn es dann Gummersbach werden sollte, wie man zumindest hört, ist Gummersbach auch einfach noch mal besser aufgestellt. Mit Mahé auf der Mitte, Köste halb links, Kai Smits, wenn er es wieder in Topform schafft, auf halb rechts. Dann ist Vujovic, der meiner Meinung nach bei Gummersbach super spielt. Also dann ist Gummersbach einfach für mich ein Kandidat, der dann auch zu diesen Top 5, Top 6 Mannschaften aufschließen kann.
Definitiv. Also ich meine, wenn sie den wirklich bekommen sollten, war es richtig gut. Man muss natürlich sagen, klar, auch Kai Smits hat irgendwie nicht so ganz funktioniert, auch mit Krikau, hat irgendwie nicht so ganz ins System reingepasst, muss man irgendwie so ein bisschen sagen. Also so 100% diese Topform, wie halt in Magdeburg da gezeigt hatte, als der Omaenghi Magnusson verletzt war, hat er irgendwie nicht so ganz hingekriegt. Aber ich meine, klar, die Flensburger stehen jetzt wieder mit einem Mann da, mit Niklas Kickelöke, der auch ein bisschen bisher Licht und Schatten gewesen ist, muss man ganz ehrlich zugeben. Und jetzt musst du halt irgendwie einen Ersatz halt finden. Und das ist natürlich nicht einfach zu tun, weil natürlich auch viele Top-Leute natürlich unter Vertrag stehen. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wen sie sich da holen, was sie da vorhaben. Wird mit Sicherheit auch damit zusammenhängen, wer der neue Trainer wird. Auch da hört man bisher noch relativ wenig. Also auch in dem Artikel wird darüber geredet, dass man halt sogar Anders Eggert bis Sommer da bleiben soll. Das interimsweise übernimmt, was ja eigentlich so gar nicht der Plan gewesen ist. Zeigt aber auch einfach natürlich, dass die Situation in Flensburg gerade auch als einfach zu ist, den Wunschkandidaten zu finden, wenn man den hat. Vielleicht ist er auch noch unter Vertrag. Ne, das wird natürlich dann auch schwierig, dann den während der Saison herauszuholen. Das ist natürlich alles einfach, alles andere als einfach gerade im hohen Norden, im Handball, bei den Flensburgern, die da wirklich doch einige Aufgaben zu erfüllen haben. Aufgabe erfüllt hat aber Robin, zumindest der TVB Stuttgart, denn die haben einen neuen Trainer gefunden, Mischa Kaufmann, wie es wir alles erwartet haben. Und ich hoffe sehr für die Stuttgarter, dass Mischa Kaufmann jetzt auch dann endlich mal für mehr als nur Abstiegskampf sorgen kann. Weil, wie gesagt, ich glaube, Kaufmann hat das Potenzial, da auf jeden Fall was aufzubauen. Er muss halt dann nur die Möglichkeiten bekommen, dass er es auch tun kann.
Es wird spannend zu sehen sein, ob Mischa Kaufmann Stuttgart ins Mittelfeld der Tabelle bringt oder ob Stuttgart Mischa Kaufmann bricht. Weil dass Stuttgart das kann, den ein oder anderen Trainer zu verheizen, haben wir leider viel zu oft in den letzten Jahren gesehen. Und wir haben viel zu oft meiner Meinung nach auch schon von dem Potenzial gesprochen, das in der Region ist, dass der TVB Stuttgart hat. Und ich würde es mir für die Region, den Club wünschen, dass es mal klappt. Glaube aber, beziehungsweise verstehe einfach nicht, warum Kaufmann Eisenach verlassen hat, weil die Story, die er da geschrieben hat, die ist noch nicht zu Ende in meinen Augen. Also da hätte er noch weitermachen können und da wäre noch vieles drin gewesen, weil Eisenach entwickelt sich prächtig und in eine richtig, richtig gute Richtung. Und dementsprechend kann ich diesen Schritt nicht ganz nachvollziehen, weil es für mich kein Fortschritt ist für Kaufmann.
Ja, also zumindest tabellarisch auf jeden Fall nicht. Das muss man auch schon sagen, dafür steht Stuttgart einfach zu weit unten. Klar, du bist ein bisschen natürlich näher an der Familie dran, das kann vielleicht ein Faktor sein, dass natürlich die Schweiz ein bisschen näher jetzt ist für ihn, wenn er mal in die Heimat fahren will, als wenn er dann von Eisenach rüberfahren will. Aber ja, also ich bin mal gespannt, ob das halt so funktioniert, denn wir haben es ja schon mit anderen Fällen gesehen, dass es dann halt, wenn du dann von deinem Verein, wo du es halt jahrelang gut gemacht hast, dann wechselt woanders hin, hat das jetzt nicht so ganz funktioniert. Muss man mal gucken, wie er das hinbekommt, wie er das schafft mit seinen Ideen, die er dort machen darf, inwieweit dann auch dann er mit Jens Bürkle zusammen ja auch den Kader zusammenstellen darf. Das Positive ist jetzt schon mal, dass Max Häfen auf jeden Fall mit dabei bleibt. Ich glaube, das ist für die Stuttgarter sehr, sehr wichtig auf jeden Fall, dass sie dann so einen wichtigen Spieler noch halten können, der ja auch eine ganz wichtige Rolle einnehmen soll, mit sicher in der Planung von Mischa Kaufmann und da vielleicht auch nochmal einen Schritt nochmal machen kann, weil Potenzial hat er auf jeden Fall, ob es dann dafür in der Nationalmannschaft reicht, sagen wir hingestellt, aber zumindest hat er auf jeden Fall so Potenzial, dass man da auch schon ein bisschen vielleicht auch noch einfach mehr ja, erwarten kann von ihm und ja, da schauen wir mal, ob da was geht in Stuttgart, was dann vielleicht noch an Spielern dazukommen soll. Ne? Mengion, wie hat es schon angesprochen, wird ja auch gehandelt dort in Stuttgart, weil er natürlich eine sehr gute Bindung hat zu Mischa Kaufmann, aber das wird man dann, glaube ich, dann mal im Detail dann beobachten, wie dann die Kaderplanung dann noch dann weiter vorangeschritten sind in Stuttgart und dann auch in Eisenach, wenn man da absehbar ist, ob da vielleicht ein anderer Spieler sagt, hey, jetzt, wo Kaufmann weg ist, habe ich keine Lust mehr. Zumindest Grigic hat gesagt, er kann sich zumindest vorstellen, zu bleiben in Eisenach, auch wenn jetzt Kaufmann weggeht. So habe ich es zumindest gelesen im ZDF. Also es wäre doch schon mal ganz positiv, wenn man zumindest den halten könnte, weil wenn Grigic auch wegbrechen würde, Robin, dann wäre es, glaube ich, für Eisenach schon nochmal um einiges schwieriger. Zumal, wenn ich höre, dass Hartmut Meierhofer dort als neuer Trainer hinkommen soll und Meierhofer hat jetzt zuletzt nicht mehr funktioniert in der Bundesliga.
Nein, also der Abgang von Grigic würde dieses Projekt in Eisenach so ein bisschen zum Erliegen bringen, ne? Und dann würde man auf einen Schlag direkt wieder gegen den Abstieg kämpfen und ja, dann wird es schwer, glaube ich. Ja, definitiv. Weil diese Euphorie, die neu geschöpfte Identität und alles, das ist dann einfach alles weg. Definitiv.
Wenn wir über Identität reden, lass uns zum HSG Wetzlar kommen. Dort wurde ja auch bekannt, dass der Vertrag mit Frank Carstens nicht verlängert wurde und jetzt der neue Mann an der Seitenlinie ab Sommer wird Momir Ilić sein. Oh, mein erster Gedanke war, wie passt das bitte zusammen?
Ja, überraschend. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die HSG Wetzlar es schafft, Momir Ilić zu holen, weil ich Momir Ilić zugetraut hätte, dass er direkt ein Team eines anderen Kalibers übernimmt, weil er ja schon doch ja, ein absoluter Weltklasse-Spieler war. Ne? Auf der anderen Seite muss man sich natürlich die Frage stellen, Momir Ilić war eine absolute Wurfmaschine. Ist er jetzt taktisch so das Brain unbedingt? Aber es ist mega interessant, finde ich. Also ich finde die Personalie total spannend und Frank Carstens in Wetzlar hat nicht funktioniert. Also war total langweiliger, durchschnittlicher Handball, der teilweise auch in untere Tabellengefilde geführt hat und nicht mehr das war, was man eigentlich aus Wetzlar kannte, die immer mal wieder für eine Überraschung gut waren, auch international ein, zwei Mal dabei waren. Das ist natürlich jetzt schon was länger her, ne? Aber ich glaube, dass die Ansprüche in Wetzlar auch andere sind und dementsprechend kann jemand wie Momir Ilić, finde ich, da einiges bewegen, aber ich bin gespannt, weil ich mir nicht sicher bin, ob er ja das Potenzial bzw. das Talent und die Fähigkeiten dafür hat, als Trainer jetzt in der Bundesliga so erfolgreich zu sein. Aber wie gesagt, spannende Personalie, die man auf jeden Fall beobachten sollte.
Ja, auf jeden Fall. Also wir werden sie auch mit Sicherheit genau darauf aufschauen. Ich meine, er hat trainiert in Veszprém, zwei Meistertitel geholt, zweimal Pokal, zweimal in der SEA League gewonnen. Also sind auch schon auf jeden Fall Erfolge. Natürlich, klar, da kann man natürlich fragen, okay, hey, mit Veszprém, mit der Mannschaft.
Ne, ja, vielleicht auch da werde ich Meister mit. Ja, ganz ehrlich, sorry, ey.
Deswegen ist halt so ein bisschen, wo man halt dann einfach jetzt abschauen muss, inwieweit er dann wirklich halt ne, ein guter Trainer ist, das schaffen kann, inwieweit er auch dann vielleicht mit seinem Namen vielleicht auch den einen oder anderen Spieler nach Wetzlar holen kann, sodass man dann wieder halt so eine hinkommt, dass man halt junge Spieler halt hat, ne, wie zum Beispiel einen Andy Wolf, der ja dort groß geworden ist, der den Schritt geschafft hat, einen Ole Forsell Scheffert, der von da den nächsten Schritt gemacht hat zu einem Top-Verein. Also ich glaube, da muss man wieder mehr hin aus Wetzlarer Sicht, die ja auch als einer von drei Bundesligisten auch keinen Jugendzentrum Zertifikat von der HBL bekommen haben, was ja irgendwie auch so ein Thema ist, womit sie ja mal dran arbeiten muss, denn ich glaube, Wetzlar, ja, muss sich sportlich einfach mal neu aufstellen, muss sich Gedanken machen, okay, wofür stehen wir? Wir sind hier in Mittelhessen, da ist nicht so viel, da ist man wahrscheinlich einer der größten Profivereine, die es dort gibt, jetzt vielleicht dann noch ein bisschen zusammen, natürlich mit Gießen, natürlich mit den Basketballern, die es dort gibt, aber ich denke, da kann man, wenn man auch auf Jugendarbeit setzt und einen klaren sportlichen Plan verfolgt, eine klare Philosophie hat und dann auch wirklich dann einen Trainer hat, mit dem man dann auch wieder was über Jahre aufbauen kann, wie es ja der Fall bei Kai Batschner gewesen ist, kann man da schon noch was machen. Ob es dann mit Mimo Ilić gelingen wird, wir warten es mal ab, denn wie gesagt, da gibt es noch das eine oder andere Fragezeichen auf jeden Fall. Also für mich hat irgendwie so regionaler Verein und Weltklasse ist da irgendwie war so das erste Mal so, okay, das hört sich komisch an.
Ja, es ist eine spannende Kombination auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Ja, wir werden das natürlich genau beobachten, natürlich auch vor allem den Blick werfen jetzt in den nächsten Tagen weiter auf die Handball-WM. Dort geht es ja dann heute dann auch schon weiter. Dort steigen natürlich auch noch das eine oder andere Team ein, was ja bisher nur zum Zuschauen verdammt war, in Anführungsstrichen. Wir haben die Spanier, die heute einsteigen, wir haben Slowenien, die einsteigen werden, die Isländer werden einsteigen, die Schweizer, die Schweden werden einsteigen, so, jetzt komme ich schon total durcheinander mit den ganzen Namen. Natürlich Italien wird wieder spielen gegen Algerien, das wird sicher auch dann spannend zu beobachten sein, aber wir haben jetzt mehr Handball, es wird ordentlich abgehen und wir werden uns natürlich dann wahrscheinlich nach dem zweiten Deutschlandspiel dann auf jeden Fall melden, also von daher den Podcast unbedingt abonnieren beim Podcatcher eurer Wahl, uns folgen bei Social Media, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel Anwurf, findet uns dort jeweils und dann hören wir uns dann Freitagabend, Samstagmorgen, wahrscheinlich eher Samstagmorgen dann wieder hier bei Anwurf im Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf, der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.